Hier für Erfurt ist Ost immer noch ein sehr starkes Identitätsding. Ich könnte mich jetzt hier nicht erinnern, dass die Kollegen aus dem Westen da eine Grußbotschaft geschickt hätten.
Willkommen zurück zu einer neuen Folge Klassenfrage.
Wir sind Nina Scholz, ich bin Journalistin.
Ich bin Katja Barthold, Gewerkschaftssekretärin.
Unser Thema heute ist, die Gewerkschaftsmitgliederzahlen gehen ja fast überall zurück, außer in Ostdeutschland. Da steigen sie zum ersten Mal seit 1990, seit ein paar Jahren. Und wir wollen heute wissen, ist das der Gewerkschaftsaufschwung Ost?
Genau, in Ostdeutschland bewegt sich was und wir sprechen dazu heute konkret mit Christian. Der ist Betriebsrat in der Milchwirtschaft in Erfurt. Und hat einiges zu erzählen, nämlich wie sie stärker geworden sind und wie sie einen sehr guten Tarifabschluss erreicht haben. Die Milchindustrie Ost hat nämlich nach einer langen Streikwelle von fast allen Molkereien und auch Käsereien des Tarifgebietes NGG Ost, also die Gewerkschaft dafür zuständig ist, eine Lohnerhöhung von 8,3% durchgekämpft und dazu sogar noch einen extra Bonus für NGG-Mitglieder, also für Gewerkschaftsmitglieder von 1.900 Euro netto erstreikt. Mit einer Laufzeit von 12 Monaten. Und das haben sie vor allen Dingen auch gemeinsam geschafft. Und das erzählt Christian jetzt mal, wie sie das eigentlich gemacht haben. Christian, willkommen im Podcast.
Hallo.
Erzähl doch gern mal, wer bist du, wo wohnst du, wo arbeitest du? Erzähl mal was zu dir.
Also mein Name ist Christian Hildebrand. Ich bin 42 Jahre alt, bin hier in Erfurt in der DMK angestellt. Das ist das Deutsche Milchkontor. Bin hier seit Januar 2014, habe dort als Maschinen- und Anlagenführer angefangen und seit 2018 habe ich den Posten des Betriebsratsvorsitzenden übernommen, Arbeitnehmervertretung, neuner Gremium bei ungefähr 340 Angestellten. Ich bin gelernter Bäcker, habe in einem kleinen Familienunternehmen gelernt und bin nach meiner Lehre gleich für 6 Jahre zur Bundeswehr gegangen, war nach meiner Bundeswehrzeit ein paar Jahre unterwegs bei Storch und Zwiebergbrand. Also ich komme aus Ortruf, wohne nicht direkt in Erfurt und bei Storch hat man dann die Weltwirtschaftskrise 2009 ausgerufen und die hat mich dann dort wieder rausgetrieben. Dann war ich nochmal bei einer kleineren Kuchenfirma, die haben Tiefkühlkuchen hergestellt und dort war das sehr verrücktes Arbeitsverhältnis und das hat mich dann 2014 zur DMK gebracht und seitdem bin ich hier glücklich und zufrieden.
Gleich mal eine Frage. Willkommen im Podcast.
Backst du denn noch in deiner Freizeit, Christian?
Ich backe noch in meiner Freizeit. Wenn ich Zeit habe, wenn ich dazu komme, backe ich gerne sogar noch. Ja.
Alles Was ist Mögliche, dein Lieblingskuchen?
Mein Lieblingskuchen? Tatsächlich Mohnkuchen mit Streuseln.
Den finde ich auch gut. Den könntest du mir auch mal backen.
Ja, genau. Bevor wir jetzt einsteigen, warum du heute bei uns bist, hab ich euch mal was mitgebracht. Und das ist ein bisschen zu dem Thema, was wir heute machen, aber ihr müsst trotzdem Kuchen. Es geht tatsächlich auch um Kuchen. Nein, tatsächlich nicht. Ich lese euch ein Zitat vor, was ihr wahrscheinlich gleich erkennen werdet, aber dann könnt ihr noch mal raten, von wem es ist und vielleicht, wann es etwa gesagt wurde. Es ist ein bisschen länger, aber es hat sich eingebrannt, glaube ich, in viele Köpfe und passt zum heutigen Thema. Durch unsere gemeinsamen Anstrengungen, durch die Politik der sozialen Marktwirtschaft werden schon in wenigen Jahren aus Brandenburg, aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Sachsen, aus Sachsen-Anhalt und aus Thüringen blühende Landschaften geworden sein.
Also ich würde sagen, das war Helmut Kohl.
Das war Helmut Kohl, ja.
Ja.
Wann hat das gesagt etwa?
Ich würde sagen 89, 90 in der Wiedervereinigungszeit, in der Wendezeit.
3. Oktober 90.
Dritte
ja, und ich dachte mir, ich bringe uns mal das Zitat heute mit und vielleicht kannst du ja gleich mal, was fällt dir sofort ein, Christian, wenn du das Zitat hörst?
Mit bestimmten Dingen hat er recht gehabt. Also ich würde sagen, vielleicht bestimmte Sachen, also die blühenden Landschaften, das würde ich vielleicht so unterschreiben. Also ich bin Angler und ich bin mit meinem Großvater 1987 bei Dresden an der Elbe angeln gewesen. Da hätte ich zu der Zeit keinen großen Zeh in die Elbe gesteckt, weil wahrscheinlich da wäre er mir abgefault. Wenn ich heute an die Elbe gehe, habe ich wirklich das Gefühl, dass sich da viel verändert hat. Und wenn ich mir so gerade den Osten des Ostens hier angucke, hat sich auch viel entwickelt. Also ich habe Verwandtschaft im Erzgebirge. Das war ja damals wirklich tiefstes Bergbaugebiet 89 mit Ruß und Staub und Dreck und tralala. Das ist ja wirklich heute in dem Sinne wieder eine blühende Landschaft. Da hat sich wirklich viel getan. Viel Industrie ist zwar weg, aber das ist ja in ganz Deutschland so. Also da ist ja industriell viel verloren gegangen. Aber mit dem Zitat hat Helmut Kohl nicht ganz Unrecht gehabt, würde ich mal behaupten. Also eine gemeinsame Anstrengung war das sicherlich für Deutschland. Einiges hat sich nicht bewahrheitet, weil wir sind nach meiner Meinung nicht zusammengewachsen. Also es gibt immer noch in den Köpfen zumindest der älteren Generation zwei Deutschländer.
Ja, also Nina, was sagst du? Haben wir blühende Landschaften?
Ja, ich habe natürlich den Westblick da drauf, ne? Also genau, also wenn ich durch Ostdeutschland fahre, was ich ja oft mache, weil ich mittlerweile in Berlin wohne und wenn ich irgendwo hinfahre, ist es meistens Ostdeutschland in Deutschland, fahre ich natürlich total viel an Deindustrialisierung vorbei, an irgendwie leeren Orten, leeren Dörfern etc., Gegenden, wo Schulen fehlen und Supermärkte fehlen. Und da geht mir das Zitat schon oft durch den Kopf, wo ich so denke, blühende Landschaften sieht eher aus nach Landschaften, die des Lebens beraubt wurden. Aber also ich sehe deinen Aspekt auf jeden Fall, Christian, auch und finde das auf jeden Fall auch eine gute Perspektive.
Also für mich ist die Perspektive voll neu, aber ich nehme die jetzt auf jeden Fall mit, weil es ja auch gut an dem Zitat noch was Gutes zu sehen, weil die ökologische Perspektive, da gebe ich dir recht. Das erzählen meine Eltern auch viel, dass das besser geworden ist. Ich glaube, er meinte wahrscheinlich mehr die wirtschaftliche.
Wenn da man ist das, viel kaputt gegangen, das stimmt.
Ja, wenn man das Zitat auch sieht und sich dann ein bisschen mit der Treuhand beschäftigt und wie viel da auch die CDU drin hing, da finde ich es dann schon fast makaber, dass dieses Versprechen gemacht wurde und dann ja eigentlich alles, was Konkurrenz war im Osten, auch irgendwie deindustrialisiert wurde.
Aber ich bin von Hause aus ein sehr positiver Mensch und ich versuche immer in jedem irgendwas Positives zu finden und zu sehen und gerade diese blühenden Landschaften, das nehme ich dann meistens auch wörtlich und da weiß ich eben halt auch, wie es hier zum Teil ausgesehen hat. Also da waren gerade die Dörfer, wo vielleicht heute die Schule fehlt und der Supermarkt fehlt, das waren aber auch echte Kolchosen, wo du teilweise noch zum Toilettengang raus auf den Kompost gegangen bis 1989. Also das ist, da muss man wirklich sagen, da hat sich viel verändert, auch wenn dann tatsächlich noch die Schule fehlt und wenn da viel auch weggegangen ist an Industrie und viele Arbeitslose oder die Leute heute, was weiß ich, 80, 90 Kilometer zur Arbeit fahren. Ich selber fahre ja auch jeden Tag 45 Kilometer eine Strecke an die Arbeit.
Krass.
Ja, und bloß ich will immer, bei mir ist es so, ich will Stork halt nicht die Genugtuung geben, jetzt wiederzukommen nach. Die haben das damals bei mir verkackt und da fahre ich nicht wieder hin oder gehe ich nicht wieder hin.
Ja, Nina, du hast eine Zahl mitgebracht, erzähl mal.
Ja, genau, ich bin nicht so positiv wie du, Christian. Ich habe eine richtige Downer-Zahl mitgebracht, aber ihr müsst erst mal raten, was es für eine ist. Ich habe eine Zahl mitgebracht und auch die hat entfernt direkt mit unserem Gespräch gleich zu tun. 9,9% ist die Zahl. Könnt ihr euch vorstellen, was das ist? Worum es geht?
9,9%. Nee, es sind 8.
Ist eine also ich gebe vielleicht mal einen Tipp. Es ist eine relativ aktuelle Nachricht. Es hat mit aktuellen politischen Entwicklungen zu tun und auch mit Klassenfrage.
Jetzt bin ich unter Druck. Christian, fällt dir was ein? Kannst du unsere Ehre retten?
Da fällt mir jetzt nichts ein.
Also ich würde jetzt sagen, spontan Lohnunterschied vielleicht noch, obwohl das gar nicht so einfach messbar
ist. Nee, es ist tatsächlich. Soll ich es auflösen?
Sag mal.
Ja, bitte.
9,9% der Beschäftigten in den USA sind nur noch in der Gewerkschaft organisiert. 2025. Also das sind 14,3 Millionen Beschäftigte. Und das ist eine neue Zahl und die ist, also das ist extrem runtergegangen, ne? Natürlich wie überall, also ne, seit den 90ern, seit 2000, als der Kampf gegen die Gewerkschaften losging, als der Ausbau des Dienstleistungssektors losging, das Industriesterben ging ja auch, ne, das war ja nicht nur in der DDR so, aber das hat mich schon nochmal überrascht, weil man in den letzten Jahren ja so viel mitgekriegt hat von einem gewerkschaftlichen Aufschwung auch, ne? Auch in den USA, irgendwie bei Starbucks, bei Amazon etc. Und das können die klar, das ist offensichtlich nicht aufgefangen worden. Und was ich auch total interessant fand, war, dass der Jobboom unter Biden dazu im Grunde beigetragen hat. weil die meist neu gegründeten Unternehmen fangen ja ohne Gewerkschaften an. Das heißt, man hat da einen Jobboom, aber keinen Gewerkschaftsboom. Die müssen sich ja überhaupt erstmal gründen in den neuen Unternehmen. Und ich kann mir vorstellen, dass das unter Trump auch noch finsterer wird. Aber 9,9% ist schon extrem niedrig und hat mich extrem erschreckt. Viele Gewerkschaftsmitglieder sterben ja auch, muss man ja auch mal sagen. Also ne, die werden älter und es wächst wenig nach.
Also wir hatten heute auch Streik im öffentlichen Dienst und da meinte die Kollegin aus der Bundestarifkommission, ja, wir haben mal so ein Spiel gemacht, steht mal alle auf, unter 40. Ich weiß nicht mehr die Auflösung, aber ich glaube, es ist auch hier ein Thema. Ja, spannend. Ich bin ja ein bisschen auch, ich habe ja auch die positive Seite, Christian. Ich denke mir, so schlimm Trump ist, vielleicht führt es dazu, dass die Kolleginnen und Kollegen wieder ihren Interessengegensatz stärker wahrnehmen und sich organisieren. Hoffen wir mal. Wir haben ja auch jetzt März. Also die Chance haben wir hier ja auch.
Ja, den deutschen Trump.
Die Chance, genau.
Also die Chance aus dem Sauerland.
Christian, erzähl doch mal, du hast jetzt schon gesagt, wo du arbeitest. Wie ist denn so deine Arbeitswelt? Was ist denn so bei dir täglich? Wie ist dein Arbeitgeber? Was ist so dein Alltag?
Bezieht ihr das jetzt auf meine aktuelle Arbeitswelt oder so die Arbeitswelt der DMK, also hier als Molkereitechnologe im Betrieb an sich?
Also fang gerne bei dir an und dann kannst du ja gerne, wie es allgemein läuft.
Meine Arbeitswelt als Betriebsratsvorsitzender, ich bin ja freigestellt, ich bin der hauptamtlich Freigestellte, beginnt eigentlich früh so zwischen, ich bin Frühaufsteher, zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr bin ich hier, weil ich immer ganz gerne noch die Nachwehen des Schichtwechsels mitkriege. Wir haben ja hier einen 3-Schicht-Vollkonti-Betrieb in weiten Teilen. Also unser Betrieb bekommt am Tag 1 Million Liter Milch und das Ganze 7 Tage die Woche. Und deswegen arbeiten wir im Grunde auch rund um die Uhr. Und ich bin immer relativ gerne früh bei Zeiten da, um schon viel mitzukriegen, um zu gucken, im Schichtwechsel, die letzten Leute, die du noch triffst, gibt es irgendwas, ist irgendwas vorgefallen, so die allgemeinen Dinge. Und man kriegt viel mit, die Kollegen erzählen einem dann auch relativ viel, was dann dazu führt, dass ich immer, wir haben jeden Morgen um 8 Uhr eine 8-Uhr-Runde, also das ist hier so eine sogenannte Lead-Team-Runde, wo ich dann meistens mit dran teilnehme, wenn ich keine anderen Termine habe und dann meistens auch schon davon weiß, über was gesprochen wird, also wenn irgendwelche Störungen waren oder ähnliches. Und dann beginnt bei mir meistens so ab 8.30 Uhr, 9 Uhr das normale Tagesgeschäft, wo man dann in irgendeine GBR-Sitzung hat, eine Arbeitsgruppe da, eine Arbeitsgruppe dort, Werkleiterrunden, Abteilungsrunden. Dann nehme ich mir meistens so ab 11, 12 versuche ich mir dann viel Zeit zu nehmen in der Mittagspause, also grundsätzlich, wenn ich es schaffe, irgendwo in einem Pausenraum hier auf dem Betriebsgelände meinen Mittag zu machen, also mit den Kollegen zusammenzusitzen und da zu gucken, auch mal mit denen zu reden und die Alltag auch mal Alltag sein zu lassen, aber auch mitzukriegen, wie ist die Stimmung und was ist was. Und wenn es nur so banale Dinge sind wie, hör mal zu, das Eis ist wieder alle, kannst du dich mal kümmern, dass wieder Eis in die Tiefkühltruhe kommt und lauter solche Geschichten, ja, und dann nimmt man viel mit. Und meistens gehört dann der Nachmittag der Büroarbeit und das geht dann so bis 16, 17 Uhr meistens. Ja, da kommen immer mal noch Vorstellungsgespräche mit dazu, wo wir als Betriebsräte immer eingeladen werden. Ja, und dann einmal im Monat haben wir eine KBR-GBR-Sitzung oder eine GBA-Sitzung, an der wir dann teilnehmen. Da fahre ich dann meistens irgendwo in den Werk der DMK, weil bei uns in Erfurt haben wir nicht so die Besprechungsräume für 70, 80 Mann. Wir sind ein relativ großer KBR, GBR im Konzern. Und ja, dann ist immer noch mal ein bisschen Gewerkschaftsarbeit mit dazwischen, so wie es sich ergibt. Und ja, dann ist mein Tag auch relativ schnell rum. Dann komme ich nach Hause, gehe noch eine Runde mit meinem Hund. Also da freue ich mich jetzt auch, dass es abends länger hell ist. Und dann falle ich abends ins Bett und nächsten Früh geht die Welt wieder von vorne los.
So viel zu Betriebsräte, trinken nur Kaffee, ne?
Ja, also das wünschte ich mir tatsächlich. Es ist wirklich mein Kaffee so auf dem Flur oder irgendwo, weil zwischendurch mal schneller, das geht immer mal, weil man bleibt ja doch immer mal kleben, fragt, hey, wie geht's? Ich finde es besonders wichtig, wirklich viel am Ohr der Zeit zu sein. Also wir haben uns damals bewusst dagegen entschieden, keine Sprechstunden hier einzurichten oder irgend sowas, sondern immer auch erreichbar zu sein. Also und ich in meiner Person als Freigestellter viel im Betrieb unterwegs zu sein und mit den Leuten zu reden. Also zu wissen, um was es geht. Ne? Immer mit dabei zu sein. auch mal irgendwo aufzuschlagen. Und DMK hat ja viele Programme, die, sage ich mal, auf Arbeitssicherheit einzahlt oder bessere Qualität, wo wir eigentlich als Betriebsräte gut mit eingebunden sind. Und da kommt man ja automatisch auch schon im Betrieb mit rum. Ne? Aber ich versuche sowohl die Betriebsratsarbeit als aus dem Blickwinkel der Belegschaft, als auch, was so ein bisschen die Pflichten des Betriebsrates mit sind, damit unter einen Hut zu kriegen. Ne? Und dann kommen alle 14 Tage halt noch unsere Betriebsratssitzungen dazu. Das sind dann so die Abläufe im Groben und Ganzen.
Kannst du ein bisschen was erzählen zu, was für Jobs gibt es bei der DMK? Wie ist so der Alltag deiner Kollegen strukturiert?
Wir haben Jobs, das sind die klassischen Jobs in der Molkerei, die Molkereitechnologen. Also das ist ein eigener Ausbildungsberuf. Molkereitechnische Laboranten bilden wir aus und die arbeiten hier auch in großer Zahl. Dann haben wir ganz klassisch Industrieschlosser, Industrieelektroniker, Mechatroniker, klassische einfache Schlosser, also so richtig noch, wie man sich das vorstellt, richtige Schlossertätigkeiten. Wir haben Lager- und Logistikfacharbeiter, wir haben zwei Hausmeister, also die klassisch hier das Facility Management neudeutsch machen. Wir haben wenig Bürokräfte, weil das ist alles zentralisiert bei uns in Bremen. Aber das sind eben halt so die klassischen Industrie, sag ich mal, Arbeitsplätze, Jobs, die wir hier haben, was dann eben halt auch im Drei- und Vierschichtbetrieb hier komplett durchläuft. Überwiegend ist ein sehr frauenlastiges Geschäft, die Maschinen und Anlagen mitbedienen, die in den Schaltwarten quasi die Vorprodukte herstellen. Das Ganze ist ja, sag ich mal, in Schritten organisiert, so eine Molkerei. Die Milch wird ja angenommen und dann in gewissen Schritten zum Endprodukt gebracht und dann abgefüllt auf den einzelnen Linien und in den jeweiligen Verpackungsformen, so wie es der Kunde haben will. Das Labor spielt bei uns eine zentrale Rolle. Also alles, was wir in irgendeiner Form produzieren, wird ja im Labor nachbeprobt. Da müssen Rückstellproben erstellt werden. Wir haben mal hier in Erfurt eine Auswertung gemacht, das ist für euch vielleicht ganz witzig. Für uns oder wir wissen hier in Erfurt, dass theoretisch jeder Haushalt in Deutschland einmal im Jahr von uns hier in Erfurt ein Produkt verkonsumiert, nennt es wie du willst. Und das ist eine gewisse Verantwortung, die dann auch hier unsere Laboranten tragen, weil wir ja auch Babynahrung herstellen und so weiter und so fort. Und das muss ja alles fehlerfrei sein. Wir produzieren auch aseptische Produkte, die gehen in die ganze Welt. Also das sind dann überwiegend Großgebinde im 5- und 10-Kilo-Eimer. Die gehen bis nach Hongkong, Japan, Vietnam, Gott weiß wohin. Ja, also das geht um die ganze Welt teilweise.
Ist das dieses Milchpulver dann, das man dann kauft? Babymilch?
Bei uns direkt jetzt hier in Erfurt nicht, aber in unserem Babynahrungswerk in Strückhausen wird Folgemilchprodukt, also klassisches Folgemilchpulver produziert. Und wir haben in Waghäusel ein Gläschenwerk, da produzieren wir Alete, denn auch Alete gehört zur DMK.
Ah, krass. Mhm. Und sag mal, das ist ja eine Molkereigenossenschaft, ne? Mhm. Und da, wo du jetzt quasi gerade bist in Erfurt, gab es das auch schon in der DDR oder ist das ein Werk, was es erst seit ein paar Jahren gibt?
Nein. Also unser Betrieb feiert 19, hat Eröffnung gehabt 1958, damals noch unter VEB Roter Oktober. Also ist kein Witz, wir haben ja ein kleines Museum und ich habe hier die ersten Brigadebücher damals geschmökert, wo ich dazu gekommen bin. Und das hieß tatsächlich ganz klassisch VEB Roter Oktober. Und hat dann nach der Wende einige Besitzer gehabt, unter anderem die Humana Milchunion, die Südmilch, die Nordmilch. Und aus der Humana und dann der alten DMK Nordmilch ist dann die DMK GmbH und die GmbH Group hervorgegangen, was dann am Ende Deutschlands größte Molkereigenossenschaft geworden ist.
Ah, krass. VEB Roter Oktober.
Hieß wirklich so, VEB Roter Oktober.
Habt ihr da noch Shirts von oder irgendwelche Bierdeckel? Ich hatte neulich auch mal so Bierdeckel von alten.
Nein, das leider nicht. Also die haben hier noch eine Brigadefahne und die haben eben halt wir haben so die Brigadebücher und was da eben halt alles noch so in da ist. Ne? Und viel so Molkerei-Dinge, die von ganz altes Zeug, wie die früher hier mal gearbeitet haben, Manometer, Messtechniken und also Kram.
Und wie viele Leute arbeiten da in Erfurt?
Bei uns sind es 340.
Und insgesamt?
Also im Konzern sind wir in der GmbH 1600 und in der EG sind das 7000. Also wir haben in der EG noch einmal die GmbH, also die DMK GmbH Und aber insgesamt kann man von 7.000 Mitarbeitern global ausgehen. Also wir haben ja Produktionsstandorte in Europa, 30 Stück, unter anderem zwei bei Moskau in Bobrov, dann in Holland und in den Niederlanden und der Rest ist alles in Deutschland, überwiegend norddeutsch zentriert. Also wir sind der südlichste Standort hier.
Seid ihr da auch über Betriebsräte vernetzt mit den anderen Standorten,
also
anderen Ländern?
Tatsächlich die Russen nicht. Das ist auch ein bisschen jetzt durch die Geopolitik bedingt. Wir hatten das immer mal vor, einen europäischen Betriebsrat zu gründen. Das wird auch immer noch mal diskutiert, aber über den KBR, GBR, die Holländer und die Niederländer, die sind regelmäßig bei GBR-Sitzungen mit dabei. Also das klappt ganz gut.
Seit wann gibt es denn einen Betriebsrat in Erfurt?
Also hier am Standort Erfurt wurde meines Wissensstandes der erste Betriebsrat 1992 gegründet. Die haben sich dann nach 4 Jahren die Köpfe eingeschlagen. Dann war mal wieder 4 Jahre Ruhe und dann haben sie wieder angefangen. Also wir hatten stabil, kann man sagen, seit 1998 hier einen Betriebsrat.
Und habt ihr viele Beschäftigte, also sind die Beschäftigtenzahlen gleich geblieben über die Wende oder gab es bei euch auch einen Abbau?
Nee. Also wir hatten gleich nach der Wende etwa 700 Mitarbeiter hier im Betrieb. Da waren ja noch viele Abteilungen dabei, die rein händisch betrieben wurden. Da gab es ja auch noch solche Witzigkeiten. Wir hatten hier einen Auszubildenden- und Studentenwohnheim mit dran. Da gab es dann noch eine Studentenmama und eine Auszubildendenmutter mit einer Nachtwächterin. Also wir haben hier einen Kollege, der hat vom ersten Tag an hier gelernt. Der ist jetzt 43 Jahre im Unternehmen. Und seine Mutter war die Nachtwächterin hier in unserem Auszubildendenwohnheim. Also die war direkt über den Standort Erfurt beschäftigt damals, über den VEB Roten Oktober, und ist jeden Abend gekommen und hat geguckt, dass jedes Geschlecht quasi auf seiner Abteilung und pünktlich im Bettchen ist. Und hat dann frühs auch dafür gesorgt, dass die ersten um 4, um 5 in der Frühschicht dann eben halt aus den Betten gepurzelt sind und dann hier über den Hof geschlappt sind und in die Molkerei zum Arbeiten gegangen sind. Aber über die Jahre durch die ganze Modernisierung und durch die ganze Technologisierung hat sich natürlich auch viel verändert. Also wir haben hochmoderne Palettier- und Packeinrichtungen hier. Da haben früher Leute gearbeitet, die quasi die Milchpackungen noch in die Pappen gepackt haben und das dann alles palettiert und gestapelt haben. Das ist natürlich im Laufe der Jahre alles irgendwo auf der Strecke geblieben. Ja, das ist alles weg. Wir haben sehr viele, ich möchte mal sagen, hochspezialisierte Fachkräfte, die wirklich Massen bewegen, teure Maschinen bedienen und beaufsichtigen. Und aber jetzt so das Händische, das sehe ich eigentlich eher noch bei den Schlossern und Elektrikern, also die da wirklich nochmal auch mit der Brechstange ran müssen.
Und sag mal, also wir wollen ja heute über eure gewerkschaftlichen Kämpfe sprechen und um euer Probleme auch mit den Tarifverträgen, mit den verschiedenen. Wenn ich das richtig verstanden habe, gab es ja als allererstes einen Haustarifvertrag bei euch.
Genau.
Seit wann gab es den denn und haben die Beschäftigten den erkämpft oder wie ist es dazu gekommen?
Also der allererste Haustarifvertrag, das war ein Einkommenstarifvertrag, der war von 98, deswegen hatte ich damals danach gefragt. Und von 1999 hatten wir den ersten Manteltarifvertrag. Der ist 2018 von uns quasi dann nochmal in den das erste Mal angegangen worden mit diversen Regelungsabreden und vor 3 Jahren dann eben halt komplett neu gemacht worden. Also wir haben in der Fläche Ost vor 3 Jahren einen komplett neuen Manteltarifvertrag für uns und für die Fläche Ost erkämpft.
Erzähl doch mal, wenn du sagst Fläche Ost, wie ist denn so dieses, ist ja so ein bisschen Thema auch der Folge, wie ist denn der Tarifunterschied da am Anfang gewesen zwischen den Standorten in westdeutschen Regionen?
Also ich weiß, dass wir mit unserem Haustarifvertrag damals den geringsten Tarifvertrag in der DMK hatten. Also im Vergleich zu allen Standorten der DMK hatten wir das geringste Einkommen. Aber wir haben dann sehr schnell gemerkt, mit unserem Überleitungstarifvertrag in die Fläche der Milchwirtschaft Ostdeutschland waren wir auf einmal die Spitzenreiter in der DMK. Es ist bei uns so, hier im Osten haben wir die Werke Altentreptow und Dagun. Wir hatten bis vor kurzem noch, also umgedreht, wir hatten bis vor kurzem noch Waren und Dagun mit dabei. Dagun hat man jetzt geschlossen. Und die waren alle, sind alle dann quasi mit Haustarifverträgen in die Fläche Ost überführt worden. Und da hatte jeder, also auch Waren, Dagun und Altentreptow, unterschiedlichste Tarifstrukturen und unterschiedlichste auch Einkommen. Und das ist dann alles in der Fläche Ost vereinheitlicht worden und das hat dazu geführt, dass wir alle unterschiedliche Besitzstände gekriegt haben. Also da sind Besitzstandsregelungen geschaffen worden. Wenn ich jetzt für uns spreche, die waren in der niedrigsten Lohn- und Gehaltsgruppe, die wir gehabt haben, zur Fläche Ost bis zu 59 Cent Unterschied. Und in der höchsten Lohn- und Gehaltsgruppe waren das so 23, 24 Cent. Und die sind dann zum 1.4.2019 festgeschrieben worden. Also seitdem wachsen die tarifdynamisch mit und sind auf die jeweilige Person und nicht mehr auf die Lohngruppe festgeschrieben. Also wenn der damals zum Beispiel in der Lohngruppe 1a war, hatte der die 59 Cent, da hat er Glück gehabt und ist dann meinetwegen jetzt in der Facharbeiterlohngruppe 4b, dann hat er die 59 Cent von der 1a zur 4b mitgenommen und hat den höheren Stundenlohn und dadurch den höchsten Tarifbesitzstand, also den übertariflichen Besitzstand mitgenommen. Das war aber auch nicht so einfach, das dann zu behalten, weil der Arbeitgeber hatte da eine relativ verquere Meinung dazu und hat den Tarifvertrag auch völlig falsch ausgelegt. Das hat dann quasi auch zu unseren allerersten gerichtlichen Auseinandersetzungen 2019 mit dem Arbeitgeber geführt. Also wir haben da 4 Klagen angestrengt, bis wir dann 2021 höchstrichterlich gesagt bekommen haben, hier DMK hat was missverstanden. Und die müssen dann 64 Leute wieder richtig eingruppieren, die Besitzstände wieder draufschreiben und seitdem halten sie sich auch dran.
Aber das heißt, vom Haustarifvertrag zu diesem Osttarifvertrag, war das eine Verbesserung oder eine Verschlechterung? Das habe ich, glaube ich, noch nicht ganz verstanden.
Für uns war es in dem Augenblick keine Verschlechterung. Also wir haben ja unsere Gelder im Grunde behalten. Die Lohngruppen sind alle in der Fläche Ost vereinheitlicht worden. Also wir sind dann alle auf ein Lohnniveau gebracht worden. Also die Lohngruppe 1a ist im Gesamtostdeutschland der Milchwirtschaft jetzt mittlerweile das Gleiche. Aber die da höher waren, die sind eben halt jetzt mit diesen Besitzständen nach oben gereicht worden. Und die Kollegen, die in der Fläche Ost, die Betriebe, die da dazugekommen sind, zum Beispiel Frischli-Weißenfels, die sind eben halt uns angeglichen worden. Die sind bei Eintritt in die Milchwirtschaft, also in die Fläche Ost, sind die massiv aufgerundet worden. Also dass die alle dann auf einem Lohnniveau sind über kurz oder lang.
Ich weiß nicht, wo das herkommt, das ist eine 1A-Sache. Eine 1A-Lohngruppe.
Nein, ja.
Aber erzähl doch mal, habt ihr denn als Oststandorte, sag ich jetzt mal, so eine Art Ostidentität, wenn ihr auch diesen Flächentarifvertrag Ost habt? Ist das trotzdem irgendwie bei euch da?
Ja, also das ist schon alleine deshalb da, weil die, wenn ich jetzt in der DMK gucke, die Tarifgebiete zum Beispiel DMK Nordwest heißen, DMK Niederschleswig-Holstein heißen, Weser-Ems heißen und dass die eben halt auch immer von ihren Tarifgebieten wirklich irgendwo bemüht sind, sich da von uns abzuheben. Also wir sind nicht mehr die Schlechtesten mit unserer Fläche Ost, aber man merkt eben halt, dass es da Unterschiede auch im Denken gibt. Selbst wenn du im großen KBR, GBR zusammensitzt, jeder hat sein Tarifgebiet, jeder hat in seinem Tarifgebiet seine Goodies und seine schlechten Seiten und das ist eben halt immer noch in den Köpfen. Ja? Und der eine guckt dann eben halt auch mal ein bisschen neidvoller drauf, was der andere hat.
Weil 2019 hat ja die DMK-Gruppe in euren Standort investiert, ne? Das waren jetzt irgendwie 74 Millionen Euro. Hat das auch mit euren Arbeitsbedingungen zu tun oder war das eher in Maschinen?
Das war eine rein wirtschaftliche Entscheidung. Das war in Maschinen, das war in ein neues Horeca-Lager, das war in Vorprozesstechnik. Also das waren rein wirtschaftliche Gedanken, die da genutzt haben und was sie da nach vorne getrieben hat, um da zu investieren. Das sind, sage ich mal, außergewöhnliche Investitionen gewesen. Wir haben ja ein Investitionsvolumen, weil es festgeschrieben ist. Jeder Standort hat im Jahr seine, was weiß ich, 10, je nach Größe 10 bis 20 Millionen, die in die Standorte gesteckt werden, wo sich dann, sage ich mal, Invest als Neuanschaffung drinne versteckt. Sowohl eben halt auch Wartung und Pflege von Maschinen und Anlagen. Also da ist immer ein gleichbleibender Geldzufluss, damit die Standorte auf neuesten Stand bleiben.
Und hattet ihr das Gefühl, du hast ja jetzt schon gesagt, ihr seid nicht mehr die Schlechtesten, aber es gibt trotzdem im Osten andere Tarifstandards, höhere Tarifstandards als bei euch. Hattet ihr irgendwann das Gefühl, ihr werdet abgehängt? Hat euch das sauer gemacht?
Also wir hatten am Anfang, wo wir das 2018 alles auf dem Schirm hatten, wo wir dann so ungefähr wussten, wohin die Reise geht und wo wir dann auch mit den ganzen Kollegen gesprochen haben, ob wir also in der Fläche Ost eventuell mal einen Gang zulegen wollen, ob wir über einen neuen Manteltarifvertrag nachdenken wollen, ob wir den Einkommenstarifvertrag ein bisschen, sage ich mal, trittfester angehen wollen, was ja dann auch mehr Streik bedeutet hätte in der Fläche Ost und gut koordinierten Streik bedeutet. haben wir ganz schnell gemerkt, dass die, die tariflich organisiert waren, gerade in dieser Milchwirtschafterfläche Ost, dass die schon nochmal einen Unterschied hatten gegenüber von Molkereien, die, sage ich mal, Haustarifverträge hatten, die so 0815 sind. Ich denke da immer an Müller in Leppersdorf. Das ist ja, das kann ich nicht als Tarifvertrag bezeichnen, was die dort treiben. Und trotzdem merkt man da schon, dass da noch Unterschiede dabei sind. Also in den Facharbeiterlohngruppen von uns zu denen sind doch schon da noch massive Unterschiede. Und wenn ich dann dort in die Firma reinhöre, da sind ja dort in der Belegschaft noch massive Unterschiede, wie immer die zustande kommen. Also das erschließt sich mir bis heute nicht. Ja, Müller ist da ja so ein Buch mit 7 Siegeln und da gibt es noch andere kleinere Molkereien, die da total crazy unterwegs sind. Also wo ich mich immer frage, wie die das machen und wie die am Leben bleiben, das wundert mich. Ne? Also wie die überhaupt noch Leute finden, um da zu arbeiten.
Aber das heißt, ihr habt 2018, wann begann denn so euer Prozess zu sagen, jetzt machen wir was? 2018?
Also
das ist fast schon ein bisschen spät,
wir,
ne?
wir sind 2018 hier in Erfurt mit einem komplett neuen Betriebsrat angetreten. Also wir hatten Betriebsratswahlen. Kurze Zeit später hatte sich unser langjähriger Vorsitzender überreden lassen, in Ruhestand zu gehen. Also der hat mit DMK einen Deal gemacht. Ich stand dann hier da. Ich war erst ein Stellvertreter. Es war abgekaspert, dass ich dann sein Nachfolger werde. Wir hatten dann aber nochmal ordentlich gewählt. Ich wurde zum Vorsitzenden gewählt. Es ist dann nochmal ein Nachrücker reingerutscht. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, was wollen wir denn? Was wollen wir als Betriebsrat und was wollen wir quasi mit dem, was gerade passiert, anfangen? Also jetzt in die Fläche Ost, diese Überführung von der DMK aus dem Haustarifvertrag in die Fläche Ost. Und ich bin dann auf die Gewerkschaft zugegangen, habe gesagt, hier, wie sieht's aus? Das ist so, wie es ist, das ist alles so ein bisschen eingeschlafen und das macht auch nicht wirklich viel Spaß. Und dann hat das so angefangen, dass man sich da eben halt mal umgehört hat. Wer ist überhaupt in diesem Tarifvertrag der Fläche Ost? Man hat die mal angerufen, hat sich mal vorgestellt und wie wollen wir mit der nächsten Tarifrunde umgehen und bla und blub und tralala. Und dann kamen ja auch von Seiten der NGG neue Leute ins Spiel. Also wenn ich da an den Olaf Klemke denke zum Beispiel, das ist ja so eine Koryphäe, also vor dem ziehe ich absolut meinen Hut. Der hat ja in Berlin absolut nochmal für frische Luft gesorgt. Oder auch hier unser Jens Löbel. Nichts gegen die alte Gewerkschaftssekretärin, die war in ihren Jahren und in ihrer Zeit auch bestimmt prima. Aber das hat halt auch nicht mehr dazu gepasst, wie jetzt die Zeit ausgesehen hat. Und da haben wir uns dann irgendwo versucht, auf den Weg zu machen und auch einen festeren Tritt zu bringen. Und wir hier in Erfurt waren ja immer sehr streikbereit. Also wir haben viel gestreikt für unseren Haustarifvertrag. Und das dann eben halt auch in der Fläche zu vermitteln, einfach mal nicht gleich bei der ersten Verhandlung abzuschließen, sondern die Arbeitgeber eben halt auch mal abtreten zu lassen. Das war dann schon eine Arbeit, die in den Tarifkommissionen echt übel war, wenn da Tarifkommissionsmitglieder da gesessen haben, wo auf der gegenüberliegenden Seite denen ihre Personaler gesessen haben und die da halb in Unmacht gefallen sind, wie das Kaninchen vor der Schlange, die haben sich teilweise über 1,5% auf 16 Monate gefreut, wo wir gesagt haben, seid ihr verrückt geworden oder was? Also das kommt ja gar nicht in Frage. Die Verhandlungen sind hiermit gestorben. Ja, und das hat viel Selbstbewusstsein dann irgendwann auch mal reingebracht und den Kampfgeist wieder geweckt, die dann auch dazu zu bringen, mal für sich selber mal einen Streik zu machen. Also ich weiß, dass es da Betriebe gegeben hat, bei der BMI in Jessen und so weiter, die haben jahrzehntelang nicht einen Streik abgefackelt. Und die dann alle irgendwie mal auf die Schiene zu setzen, zu sagen, Leute, ihr müsst auch mal was dafür tun, ja, dass wir da Anschluss finden. Ja, wir haben den Slogan Lohnmauer einreißen und auch du bist für deinen Tarifvertrag verantwortlich. Also ich weiß nicht, ob ihr den Flyer und Aufkleber kennt von der NGG, auch du bist für deinen Tarifvertrag verantwortlich. Der kommt hier aus Erfurt. Damit haben wir hier die ganze Bude zugepflastert. Den haben wir uns ausgedacht, den haben wir und haben angefangen, die ganze Bude durchzupflastern, weil wir ja auch gesagt haben, wir brauchen ja auch wieder ein Stück weit Mitglieder für uns hier am Standort zum Beispiel. Ja, und dann wurden das auch richtig interessante Tarifrunden mit coolen Streiks. Also das cooler Streik ist immer so ein Wort, aber mit sinnvollen Streiks, die im Nachgang auch wirklich in Berlin bei der Arbeitgeberseite zu einem Umdenken geführt haben. Also wenn der Dr. Rieke dann immer zu den Verhandlungen kam, der hat dann echt gedacht, er ist im falschen Film, er ist im falschen Laden gelandet. Ja.
Aber das heißt, du hast gesagt, in Erfurt wart ihr schon immer relativ streikbereit. Das heißt, ihr habt gesagt den Kolleginnen, so geht's nicht weiter. Und musstest du denn aber im eigenen Betrieb oder musstet ihr im eigenen Betrieb auch noch Überzeugungsarbeit leisten? Musstet ihr da auch noch wirklich so die Kollegen erschließen und ansprechen? Wie seid ihr da vorgegangen?
Also wir hatten 2018 hier ungefähr eine Mitgliederzahl in der NGG von 30%. Und ich habe damals gesagt, zur ersten Betriebsversammlung, ich bin nicht hier, um diesen alten Stil weiterzumachen. Ne? Aber ich werde mich nicht über den Tellerrand hinaus bewegen oder aus dem Fenster lehnen, wenn ihr nicht mitzieht, wenn ihr nicht hinter mir steht. Und so bin ich auch immer dran gegangen. Mein alter Vorsitzender hatte so die Art, ich spreche nicht mit dir, wenn du nicht in der Gewerkschaft bist. Also das habe ich von vornherein nicht gemacht. Ich habe immer aber den Leuten gesagt, bis zu einem gewissen Punkt kann ich alles versuchen, aber irgendwann ist halt mal Schluss. Und da muss man sich dann überlegen, dann ist da eine Gewerkschaft dran, dann steht da eine gewisse Organisation dahinter, sei es jetzt für kollektive Probleme oder auch individualrechtliche Geschichten oder weiß der Teufel was. So geht es dann aber nicht. Und so sind wir dann auch durch den Betrieb getingelt und haben den Leuten das begreiflich gemacht. Und wenn wir anders auftreten wollen, müssen wir das tun. Und jetzt haben wir irgendwo eine Mitgliederzahl hier am Standort Erfurt, die immer so zwischen 50% und 60% sich bewegt. Gell. Ich hätte immer gerne noch mehr, aber man merkt eben halt auch, das ist vielleicht auch so ein bisschen im Moment dem allgemeinen Zeitgeist geschuldet, viele halten nichts mehr von dieser Organisation. Die sind so eher Einzelkämpfer. Egoisten ist vielleicht das falsche Wort, aber die gucken mehr auf sich und sagen, naja, ich krieg's ja eh. Ne? Also komme, was da wolle, ich krieg's ja eh. Oder Gewerkschaft ist ein Stück weit uncool, passt auch vielleicht nicht zu meiner politischen Überzeugung und damit haben wir eben halt immer noch zu tun. Aber ja, wir haben sehr viele Leute erschlossen hier für uns und das hat sich auch, wir haben auch viel in den Tarifkommissionen oder mal über die NGG so Werberseminare dann in der Fläche Ost gemacht, hat sich das ein Stück weit auch in den anderen Betrieben dann ausgewirkt, wo mich dann Olaf immer mit dazu geholt hat und hat ihm halt gesagt, was treibt ihr da in Erfurt? Wie kommt ihr dazu, dass das so gut bei euch funktioniert und so weiter und so fort? Und ich denke, das hat auch einiges gebracht, dass das ein bisschen vorwärts gegangen ist dort.
Dieses Ich krieg's ja eh, das höre ich auch von allen, egal wo ich bin, erzählen mir Kolleginnen und Kollegen, dass sie das ganz oft hören und auch das mit dem Politischen, da muss man ja auch ehrlich sein, im Osten ist das ja vielleicht noch stärker ein Thema, fliegt ja auch vielen gerade entgegen. Was sagst du denn dann den Leuten, wenn sie sagen, ich krieg's ja eh oder politisch ist es nicht meins? Hast du so einen Tipp für deine Kollegen in anderen Betrieben?
Also wenn mir jemand sagt, ich bekomm's ja eh, dann sage ich meistens ja. Im normalen Alltag bekommst du es über einen Tarifvertrag sowieso. Aber wenn hier irgendwo mal was ist und wir kommen in das kurze Gras, Gott bewahre, dass es passiert, dass wir irgendeinen Sozialplan oder Interessenausgleich oder irgendwas zu machen haben, dann kann es dir durchaus passieren oder du kommst als Einzelperson, als Einzelangestellter ins kurze Gras und musst mit deinem Arbeitgeber irgendwas aushandeln, dann kann es unter Umständen sein, dass du da eben halt das nicht bekommst, weil auf der ersten Seite des Tarifvertrages steht, ne, Anspruch auf Tarifentgelt haben nur Mitglieder der entsprechenden vertretenen Gewerkschaft. Und dass es für uns immer auch eine Machtposition ist, im Betrieb auch als Betriebsräte, dem Werkleiter sagen zu können, hier hör zu, du weißt, wie viele wir hier sind, auch wenn du es nur in Prozenten weißt, aber wir reden ja teilweise auch über ganz andere Sachen, mal abwärts vom Tarif, wo ich sagen kann, ich kann in der Belegschaft gerne hingehen und kann sagen, wir können am Wochenende die Sonderschicht fahren. Also das hängt dann jetzt an meinem Wort als Betriebsratsvorsitzender, wenn du uns dafür das Wort gibst, dass wir hier irgendeine Sonderlocke dafür kriegen. Ne? Wenn so ein Sonderauftrag reinkommt, dass jeder eben halt mal einen Boni abbekommt. Ne? Das sind dann alles so Dinge. Und da assoziieren eben halt viele dann auch die Masse, die dann sagen, ja, also das macht schon Sinn. Und die, mit dem Politischen, da muss ich ehrlich sagen, da versuche ich einfach mit den Leuten weiter zu reden. Du kriegst das nicht mit einem erhobenen Zeigefinger oder mit dummem Schweigen aus der Welt. Man muss halt mit den Leuten reden und das nicht von oben herab, weil ich gestehe es jedem zu. Ne? Also es muss jeder in irgendeiner Form ja, mit der Welt und mit dem Land hier klarkommen. Und wenn jemand auf eine Schiene rutscht, die mir vielleicht persönlich nicht passt oder mit der ich nicht d'accord gehen kann, weil ich anders gestrickt bin, da verachte ich den aber nicht gleich dafür oder lass den links liegen, ignoriere den. Ich rede halt mit denen weiter. Ich setze mich auch viel mit hin und erzähle den Leuten auch mal meine Sicht der Dinge dann irgendwie in den Pausenräumen oder wo immer sich's halt mal anbietet.
Das Genau, also ich finde das auf jeden Fall den richtigen Spirit. Ich, was mich nochmal interessieren würde, also nochmal zurück zum Tarif, zur Tarifauseinandersetzung. Also das heißt, ihr habt quasi euren Betrieb erschlossen, also ne, verdoppelt. Das ist ja auf jeden Fall sehr ordentlich. Das kann, glaube ich, jeder ein Lied von singen, auch die, die hier im Podcast waren. Und dann habt ihr das auf die anderen Betriebe übertragen. Dann seid ihr losgegangen und habt gesagt, jetzt müssen wir das auch irgendwie den Kolleginnen und Kollegen in anderen Betrieben nochmal zeigen. Oder wie ist es dann weitergegangen von eurem
Betrieb
aus?
Genau, also wir haben dann, also ich nehme ja jetzt wieder zum Beispiel mal Olaf Klemke, der hat dann quasi angefangen und hat so Werberseminare gemacht oder hat eben halt Seminare organisiert, wo so Betriebsratsvorsitzende der Milchwirtschaft Ost und so weiter zusammenkommen konnten, die sich da über ihre Probleme ausgetauscht haben, Mitgliederzahlen oder allgemein mal eine Organisation hinzukriegen, dass die Leute, auch wenn sie Gewerkschaftsmitglied war, gesagt haben, okay, ich gehe jetzt wirklich von meinem Arbeitsplatz weg, wenn hier die Tröte geht und wir streiken. Da hat es ja doch immer auch Leute gegeben, die gesagt haben, oh ja, ich bin zwar Gewerkschaftsmitglied, aber ich will ja meinen Betrieb auch nicht schädigen und ich gehe jetzt nicht raus. Und da muss man eben halt dann auch immer in irgendeiner Form den Leuten dann mal vielleicht seine Erfahrungen, ich weiß ja nicht, ob ich will mich jetzt nicht über den Klee loben, aber wir hier haben zum Beispiel Möglichkeiten gefunden, einen Streik zu machen, ohne dass wir den Arbeitgeber, sage ich mal, die werden die Anlagen nicht einfach stehen und liegen gelassen und im Nachgang haben wir hier 500.000 Euro Produkt, die wir in die Tonne fahren können, sondern es sind dann schon Möglichkeiten zu sagen, wir können vernünftig streiken und wir kommen mit einem wirkungsvollen Streik über die Runden, aber jeder hat auch kein schlechtes Gewissen, irgendwo rauszugehen. Das muss man dann auch irgendwo hinkriegen und muss mit den Leuten darüber reden können. Ja, und das haben wir in der Fläche Ost dann immer uns ausgetauscht. Ja. Und die ersten Ergebnisse waren dann ja die Tarifverhandlungen, die zum Beispiel 2020 und 2021 gelaufen sind, wo es wirklich riesen auf einmal Sprünge getan hat, wo die gesagt haben, wir kommen nie über 3% auf 12 Monate und sind dann bei 4,3% gelandet. Also auf 12 Monate gesehen. Das waren ja Riesensprünge, wo wir echt nicht gedacht hätten, dass wir da hinkommen. Aber so ein flächendeckender Streik in der Milchwirtschaft Ostdeutschlands, wo über eine Woche jeden Tag 2-3 Betriebe irgendwo was gemacht haben, das hat in Berlin dann beim Arbeitgeberverband wirklich für Kopfschütteln gesorgt, ehrlich.
Wann wusstet ihr, ihr seid streikbereit?
Genau, dann hatten wir gewusst, da steht jetzt auch was dahinter. Und ein Kollege hat mal zu mir gesagt in so einer Tarifverhandlung, ich komme mir hier ein bisschen seltsam vor, ich weiß, dass wir gerade die Löhne und Gehälter für über 12.000 ostdeutsche Arbeitnehmer verhandeln. Das ist schon eine Nummer. Ich sage, ja, macht dir das jetzt Angst? Ja, nicht Angst, aber ich habe Respekt und Ehrfurcht davor. Und da habe ich gesagt, das musst du auf die Straße bringen. Das müssen die Leute spüren. Dann wird es auch was.
Hast du das Gefühl, dass ihr diesen Spirit, den du gerade beschreibst, jetzt in der Belegschaft auch habt?
Zum Teil noch, ja. Ja, also unsere Leute waren letztes Jahr zum Beispiel total enttäuscht, dass wir nicht gestreikt haben, dass der Arbeitgeber in der ersten Verhandlung echt zu Kreuze gekrochen ist und gesagt hat, wir möchten unbedingt abschließen. Wir schließen uns heute hier ein und wir möchten einen Abschluss. Also das vor 2 Jahren möchten wir hier nicht wieder erleben.
Ja, aber das ist ja genau das, dieses kollektive Gedächtnis, ne? Ich glaube, für die neu dazukommen, ist das immer so, ja, ging ja jetzt einfach, aber... Wie sehr erzählt ihr denn auch immer wieder zu sagen, woher kommt denn das, dass die Arbeitgeber auf einmal schon so kommen? Ich kann jetzt auch von der Nahverkehrstarifrunde in Thüringen berichten, wo die das letzte Mal vor 2 Jahren das erste Mal in ihrem Leben gestreikt haben, auch richtig lang. Und jetzt bei der zweiten Verhandlungstarifrunde war es so, ja, könnt ihr bitte jetzt nicht nochmal streiken, wir bieten euch ganz viel an. Und viele dann aber auch sagen, ja, da ging ja doch einfach, warum macht ihr denn immer so einen Terz? Also könnt ihr das gut rückkoppeln auch, wenn die sagen, war doch jetzt einfach?
Also wir sind nach der letzten Tarifverhandlung in den Betrieb gekommen und dann wirst du natürlich bestürmt und da wird dir mal gratuliert und dies und das. Und warum ging das jetzt so schnell und wie ist da der Hintergrund? Und dann kann man einfach nur sagen, erinnert euch mal, was wir hier vor 2 Jahren gemacht haben. Ja, wo wir wirklich in Berlin die Verhandlungen haben sterben lassen. Ich habe hier in Erfurt angerufen und eine Stunde später standen die Leute vorm Tor. Das war ja alles vorneweg perfekt orchestriert und nochmal 24 Stunden später hat die BMI draußen gestanden, was es bei denen bis dahin auch nicht gegeben hat in den Ausmaßen und so weiter. Ja, das war dann schon richtig cool und das ging dann auch durch die Presse und hat in Berlin eben halt für echte Augenzuckerei gesorgt. Also die waren dann schon angefressen.
Und hast du das Gefühl, Entschuldigung,
Ich wollte nur sagen, und die haben auch gewusst, dass wir es ernst gemeint haben, dass wir weitergegangen wären. Also ohne Frage.
Und hast du das Gefühl, dass die Akzeptanz von Gewerkschaften dann auch steigt? Also, weil das, was du beschreibst, ist ja eine totale Erfolgsgeschichte, ne? Die versuchen euch irgendwie nicht den Lohn zu geben, den sie den Westkollegen geben, ne? Das ist irgendwie, ihr merkt, das läuft alles nicht so richtig, ihr kriegt diesen Osttarifvertrag und dann streikt ihr. Was verändert sich dann bei den Kollegen?
Ich glaube, was sich dann verändert ist, wenn die Kollegen eben halt merken, und das ist eben halt damals auch neu dazugekommen, dass du nicht mehr nur hier das Erfurt, das gallische Dorf bist, in der DMK so, sondern dass da noch ganz viele andere sind. Und die NGG hat ja dann auch dankenswerterweise angefangen, diese Podcasts zu schaffen und diese Vernetzung zu machen, diese WhatsApp-Gruppen aufzubauen und so weiter und so fort, die Leute relativ schnell zu informieren und auch immer wieder Informationen von anderen Standorten, von anderen Betrieben der Milchwirtschaft reinzustreuen und uns aufgefordert, uns untereinander Grußbotschaften zu schicken und zu sagen, hier, wir wissen, ihr könnt jetzt nicht, was weiß ich, nach Altentreptow fahren oder sonst wohin, wo morgen gestreikt wird, aber ihr könnt auch einen kurzen Videoclip machen, schickt den Olaf macht da irgendwie einen coolen Clip draus und dann verarbeiten die das dort irgendwie motivationsmäßig und so weiter. Oder es werden eben halt bei Facebook oder irgendwo Clips geschalten, dass die Leute mitkriegen, ey, cool, da bewegt sich was. Und hier in Erfurt zieht auch immer noch der Klassiker, wenn ich mir hier Flyer ausdrucke, durch den Betrieb laufe, den Leuten die Dinger in die Hand drücke und sage, hier, das und das war gestern los oder das und das kommt auf uns zu. Und ne, das geht auch noch immer ganz gut. Also hier in Erfurt mögen sie es, wenn man sehr viel mit ihnen spricht. Unsere Kollegen.
Ich glaube, es ist generell eigentlich das Beste. Wenn Leute fragen, was kann ich tun, würde ich auch erstmal sagen, sprecht mit euren Leuten, das ist das Wichtigste. Aber auch nochmal zu eurer digitalen Vernetzung. Das heißt, ihr habt jetzt quasi betrieblich auch wahrscheinlich eine WhatsApp-Gruppe, aber ihr habt eine ganze DMK-Ost Struktur aufgebaut.
Also wir haben untereinander, die Betriebsräte der DMK Ost haben tatsächlich ihre eigene Struktur, aber auch die Fläche Ost. Also alle milchwirtschaftlichen Betriebe, die in der Fläche Ost sind, haben eine Struktur, wo wir wissen, durch Podcasts, alles über die NGG gesteuert, na, dass das jetzt nicht auch kreuz und quer geht, dass eben halt jeder weiß, was ist beim anderen los und wie sind auch die Stände. Ne? Wir haben uns auch angewöhnt, wenn es jetzt zum Beispiel, jetzt haben wir einen Tarifvertrag für 24 Monate, jetzt nochmal vorzuinformieren, Leute, passt auf, dieses Jahr 1.9. kommt die neue Lohnerhöhung, nächstes Jahr fällt nochmal die Arbeitszeit auf 38 Stunden und so weiter. Und das wird eben halt auch darüber gespielt und dann werden nochmal Flyer gemacht. Wir bereiten jetzt gerade vor, wir bekommen dieses Jahr in der Fläche Ost das erste Mal 75% Weihnachtsgeld, da nochmal eine Aktion zu machen. Hier, das Weihnachtsgeld bringt nicht der Weihnachtsmann, sondern das haben wir uns erkämpft. Also das sind wir, die das gemacht haben. Ja, da versuchen wir immer ein bisschen kreativ zu sein. Ich werde wahrscheinlich in ein Weihnachtsmannkostüm schlüpfen und dann hier nochmal die Flyer durch den Betrieb tragen oder irgend sowas. Ja, so ein Weihnachtsmannkostüm mit dem NGG hinten drauf. Wir versuchen da viel kreativ drüber nachzudenken, da irgendwas zu machen. Auch mal jemanden zum Lachen zu bringen. Ja.
Gab es schon mal einen Betriebsrat im Weihnachtsmannkostüm bei euch oder so?
Das hat es schon gegeben.
Ja?
Wir haben mit der NGG zusammen vor der Tür vom Drehkreuz schon mal so eine Vorweihnachtsaktion gemacht, nochmal einfach so einen Infostand damals, weil die halt die Tarifverhandlungen immer zum 1. September die letzten Jahre dann waren und der Abschluss kam, war es der Oktober, November irgendwo mit dabei. Ja, und dann gab es eben halt mal einen NGG-Weihnachtsmann mit einem Tarifabschluss dazu und so weiter. Und dann habe ich eben halt mal, ich hab zwar einen Bart, aber mir einen großen Weißen noch dran gemacht, eine Mütze oben drauf. Jens hat immer gesagt, du hast doch einen Vogel, aber ja, ich find's cool, wenn die Leute einmal lachen.
Und wenn ich das richtig verstehe, waren eure Streiks und eure Streikbewegungen und eure Tarifbewegungen ein Erfolg. Aber
bis jetzt, ja.
Wie weit seid ihr immer noch abgekoppelt von den Westkollegen?
Also Uwe Ledwig hat letztens mal wieder ein bisschen rumreferiert und hat gesagt, wenn er sich im Moment die Tarifergebnisse anguckt, liegen wir mit der Milchwirtschaft Ostdeutschlands auf Platz 3 Gesamtdeutschlands. Aller Tarifgebiete in Gesamtdeutschland, was die Milchwirtschaft angeht, sind wir jetzt im Moment auf dem 3. Platz aktuell. Wir liegen sehr weit hinter Bayern. Das ist glaube ich, natürlich, dass die Bayern überall ganz weit vorne mit dabei sind. Und dann hängen wir direkt auf Platz 2 ist halt Schleswig-Holstein. Ja? Die haben eben halt dadurch, dass das eben halt auch zu Westzeiten, sage ich mal, oder zu BRD-Zeiten damals das Milchland war in der alten BRD, haben die eben halt da oben noch relativ viel, sage ich mal, Vorsprung. Aber aktuell sind wir auf Platz 3 und ich muss aber sagen, da sind die Unterschiede jetzt zum Beispiel zu Bayern teilweise in der Facharbeiterlohngruppe auch noch 1,50 Euro die Stunde. Ja, das muss man auch ganz klipp und klar sagen.
Und habt ihr denn bei eurer Streikbewegung Unterstützung von Westkollegen bekommen?
Das wäre jetzt auch meine Frage. Erzähl mal.
Also, wie solidarisch waren die Westler?
Also sagen da die so, hey, cool. Da muss ich ehrlich sagen, und das sind genau immer noch die Schranken im Kopf, da kommt relativ wenig. Da kommt wirklich wenig, das muss ich ehrlich sagen. Also ich könnte mich jetzt hier nicht erinnern, in der DMK selber, dass die Kollegen aus dem Westen da irgendwie mal eine Grußbotschaft geschickt hätten oder ähnliches. Also das, nee. Das sind gute Kollegen im GBR, KBR, überall, aber so bei so Tarifverhandlungen und so weiter und so fort, dass da mal offiziell was gekommen ist, nee.
Was denkst du, woran das liegt?
Ich vielleicht Gewohnheit, einfach zu sagen, wir gucken auf unseres. Und wir gucken jetzt nicht auch unbedingt immer in die neuen Bundesländer. Weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, bei vielen noch mit so drinne. Ne? Also das merkst du auch an vielen anderen Dingen. Also dass da viele sich mit dem Osten gar nicht so beschäftigen. Ne? Dass das einfach nicht in den ihren Köpfen ist, zu sagen, was machen die da drüben, das interessiert uns eigentlich gar nicht so.
Ich sag mal, in den Wahlergebnissen schon mehr noch, aber dann auch in einem sehr negativen Kontext.
Weil es halt in negativ ist. Das ist ein Negativ. Negativ fällt immer mehr auf wie ein Positiv. Und wenn da jemand ist, der positiv nach vorne geht, dann stellt das ja meistens auch den, der dann drauf guckt, manchmal in Frage. Also das glaube ich, ist gerade in so einer Tariflandschaft immer wieder auch so ein Ding, wo die sagen, da kommt einer von hinten und fängt an aufzuholen, da muss ich mich ja persönlich auch nochmal strecken. Ne? Vielleicht funktionieren dann in den alten Bundesländern, auch in der DMK, manche Prinzipien nicht mehr und die haben vielleicht auch irgendwo Dusel, dass wir die mal im Haus überholen, dass wir da mal irgendwann dran vorbeikommen.
Ich würde ja sagen, das ist falsch verstandene Konkurrenz, aber ich würde aber trotzdem andersrum nochmal fragen wollen, also Tarifbewegung Ost, NGG Ost, hat euch das denn, diese Ost-Gewerkschaftsidentität einen Auftrieb gegeben? Hat das den Kolleginnen Selbstbewusstsein gegeben?
Ja, das ist so. Also hier für Erfurt ist Ost immer noch ein sehr starkes Identitätsding. Ne? Also alles, was so irgendwie so ein Stück weit, was man auf Ost münzen kann, zieht. Ja, also weil so diesen Alleinstellungsmerkmal Rechenschaft trägt, das zieht dann wirklich.
Hast du das Gefühl, dass es politisch auch wichtig, dass es dieses Ostgefühl gibt? Also und es auch mal zu trennen von, was ja jetzt mittlerweile Westdeutsche denken, was das Ostgefühl ist oder was leider vielleicht auch in den Wahlen niedergeschlagen wird, dass es so einen Oststolz gibt?
Ja, also ich glaube, es gibt einen gesunden Oststolz. Stolz drauf zu sein, was man seit 1990 wie auch immer erreicht hat. Ich meine, wir machen uns nichts vor. Es wäre nicht das heute, das Ostdeutschland, wenn es den Westen und die Wiedervereinigung in dem Sinne nicht gegeben hätte. Ne? Also dem Geld und auch dem, was da rübergekommen ist, dem müssen die Leute auch dankbar sein. Ja? Aber und vieles ist ein Oststolz zu sagen, wir haben es ja auch überstanden, wir sind ja auch irgendwo was geworden, ne? Also in dem Ganzen. Und viele haben ja ihre komplette Identität verloren. Also in meiner Familie weiß ich, dass das an sehr vielen Stellen sehr genagt hat, weil da viele Identitäten weggebrochen sind und Menschen, die mal in jahrzehntelang in der Struktur gelebt haben, die sie als sicher und safe empfunden haben und die auch irgendwo wohlgefühlt haben, sich in ihrer Identität, die dann weg war. Ne? Also das ist wirklich so. Und das ist so ein Ding. Das hängt immer noch ein bisschen nach. Aber ich habe das teilweise auch, ich merke das auch in den alten Bundesländern, diese Identität, wir sind Bayern zum Beispiel. Bayern sagen, wir sind Bayern und keine Deutschen.
Also, wir sind Bayern. Ich kann gar nicht
nachmachen. Bayern, ja, das sei mir.
Ne? Da mehr, das, genau.
Das, es gibt das auch Deutsche, halt. Die sagen, die Bayern sind keine Deutschen, aber das würde jetzt zu weit führen.
Da merkt man jetzt, dass Nina in Berlin wohnt. Ja, also ich finde es schon spannend, weil ich glaube, was du erzählst, dieses Ostgefühl, ich muss sagen, ich bin ja nur auch aus Chemnitz-Karl-Marx-Stadt noch in meinem Ausweis. Ich habe 2 Jahre in Bavü gewohnt und musste dann auf einen gewissen Grad wirklich irgendwann ständig meinen Ausweis zeigen, weil ich so, was, Karl-Marx-Stadt steht da noch drin? Oh mein Gott. Und da habe ich auch gemerkt, es hat mich fast mehr zum Ossi gemacht, als aus Ostdeutschland zu kommen. Weil ich hatte vorher gar nicht das Gefühl, ich bin so Ossi, sondern ich habe mich eher über andere Sachen definiert. Und merke jetzt aber auch, dass es auch was Schönes sein kann, sich als Ossi zu fühlen. Und es leider aber auch sehr missbraucht wird von den Rechten, die diesen Oststolz ja auch wieder mitbringen in ihren Slogans. Also ich meine, es fällt gerade kein AfD-Slogan ein, der hier hing, aber es hing ja genug mit, jetzt sind wir dran, wir Ossis und so. Und dieses positive Ostdeutsch-Gefühl dadurch irgendwie gar nicht da war und das jetzt aber so ein bisschen entsteht. Hast du auch das Gefühl, es entsteht so ein bisschen unabhängig von dem, die es gern missbrauchen?
Ich glaube, das war nie weg. Also das ist ein Stolz gewesen. Ich sag mal, das kam vielleicht auch ein bisschen mehr aufs Elternhaus an und so weiter und so fort. Dass dieser ostdeutsche Stolz nie wirklich weg gewesen ist, weil man über die Jahre hin das einfach auch gelebt hat. Ich meine, gerade wir Thüringer hier, wenn ich da Thüringer Bratwurst, Rostbretel und dieses ganze, sage ich mal, dieses Zünden, oder hier in Erfurt, wir produzieren ja hier Osterland, Rote Grütze von Osterland. Ja, die ganze Osterland-Range, die Leute würden sich eher einen Fuß aushacken hier in Erfurt, irgendeine andere Rote Grütze zu kaufen von Müller oder irgendwas. Das kommt gar nicht in Frage. Hier wird Osterland gegessen und Punkt. Ja, das ist das, was ich meine. Es gibt schöne Dinge, es gibt Dinge, die denke ich mal, auch zu einer Identität dazugehören. Also das würde ich sogar auf Deutschland münzen können. Es gibt Dinge, die uns Deutsche in ein positives Licht rücken, um was dazugehört. Es gibt halt Dinge, die finde ich, das ist keine Identität und kein Stolz. Das ist einfach nur Abgrenzung und Blödsinn. Also das sollte man dann nicht als
Slogan nehmen. Durch eure Arbeit, wie du sie beschrieben hast, also auch diese Selbstwirksamkeit, ne, die du wieder sehr stark einforderst, zu sagen, hier, ohne euch keinen Tarifvertrag oder ihr seid der Tarifvertrag, ihr könnt mitmachen. Hast du das Gefühl, dass durch diese Arbeit, die du machst oder die ihr macht und auch die Gespräche, die ihr führt, auch ihr politisch was bewirken könnt bei euren Leuten?
Jein. Ja, jein. Also das, wie gesagt, da bin ich auch immer wieder bei vielen hin und her gerissen. Es gibt Leute, die heute, wenn sie sehr, sehr stark rechtslastig trommeln und wenn die hier im Betrieb diese ganzen Internet-Slogans und TikTok-Slogans und was es da nicht alles gibt, aufgreifen, das sind für mich irgendwie welche, die mitschwimmen auf einer Welle, weil sie am Ende mit bestimmten Dingen unzufrieden sind, die man dann in Gesprächen irgendwo relativ schnell wieder runterholen kann. Und also so den harten Überzeugungstäter, den wirklich krassen Neonazi oder so, der ist mir hier noch nicht untergekommen oder in den letzten Jahrzehnten nicht wirklich untergekommen. Ja, also da muss ich wirklich sagen, das ist nicht das, was ich jetzt erlebt habe. Und was eben halt für viele, sag ich mal, wenn ich das jetzt auf das Politische beziehen würde, in die Köpfe reingekommen ist, dass eine Gewerkschaft wichtig ist und dass eben halt ohne eine Gewerkschaft wir irgendwo bei Mindestlohn wären, 10 Stunden am Tag arbeiten würden und wenn es da nicht eine Gewerkschaft und einen Betriebsrat gäbe, würden sie wahrscheinlich 10, 12 Tage am Stück durchschrubben und das bis zum Umfallen und das ist ja auch für viele nicht toll, ne? Ja, und wenn es eine Gewerkschaft nicht gäbe, hätten wir hier auch keinen Ecklohn von 4.000 Euro brutto im Monat. Das ist so das, was den Leuten... Und wenn man das eben halt dann irgendwo in die Köpfe reinkriegt und da die Synapsen dreht, zu sagen, das gibt's nun mal nicht, ohne dass ihr dafür was mittut. Und wenn es nur das Simpelste ist, in eine Gewerkschaft einzutreten und euch irgendwo da zu engagieren, dann hat man schon was geschafft.
Hast du das Gefühl, also ihr habt ja wirklich, ihr habt eine starke Lohnerhöhung erkämpft, ihr habt Boni erkämpft, Inflationsausgleich, Prämie etc. Und hast du das Gefühl, also wenn ihr sowas gewinnt gemeinsam, dann fühlen die Leute sich auch vielleicht weniger abgehängt und es könnte auch politisch sich nochmal was bewegen, dass dieser Rechtsruck irgendwie gestoppt, angehalten, verlangsamt werden kann? Hängt das irgendwie zusammen? Hast du solche Erfahrungen gemacht?
Also ich glaube tatsächlich, dieser Rechtsruck, der jetzt durch Deutschland und durch Ostdeutschland gegangen ist, wenn man das so will, hängt eigentlich mit einer jahrzehntelangen Unzufriedenheit zusammen, mit was sich aufgeschaukelt hat, und die Leute einfach dafür ein Ventil brauchen. Ich habe hier in meinem Betriebsrat einen Kollege, der hat damals, wo er zur DMK gekommen ist, hat er für eine Firma global gearbeitet. Der war in China, der war auf den Philippinen, überall. Den würde ich eher als Weltenbürger einstufen. Und der ist durch seine Frustration in den letzten Jahren eigentlich so pro AfD geworden, dass das ist für mich ein Ventil. Die Leute merken so, das, was wir wollen und das, was wir möchten, das funktioniert nicht, wenn ich das jetzt auf dem Wegen, die früher vielleicht mal funktioniert haben, einfordere. Und dann suche ich mir halt irgendwie ein Extrem, sage ich mal. Und ich habe mal in irgendeinem Geschichtsbuch gelesen, der Deutsche lechzt danach, geführt zu werden. Und wenn man dann irgendwo jemanden noch hier wie eine Alice Weidel auf die Reihe bringt, das zieht dann natürlich auch noch. Das ist dann wieder diese einfache Psychologie. Eine vermeintlich sympathische Frau, die noch ins Bild passt, irgendwo da nach vorne zu drücken. Ja, aber das ist die breite Denke. Das ist einfach so. Und das verfängt und das zieht dann. Und da sind Argumente und sich da tiefer damit zu beschäftigen, das kommt dann nicht mehr an. Da muss man den Leuten einfach gegen den Kopf reden. Ja, da muss man also sagen,
das muss ja auch sagen, auch nicht Gold, was glänzt. Ich finde ja diesen Anspruch auf, kann uns mal jemand retten? Der begegnet mir auch viel. Ich weiß auch nicht, wie viel davon immer Ostdeutsch ist oder Allgemeindeutsch oder allgemein irgendwas. Das ist immer sehr schwierig. Ja. Hast du das Gefühl, dass du das so ein bisschen geworden bist, Christian? Rettest du die Leute?
Also
im Weihnachtsmannkostüm.
Hier im Betriebsrat, also hier im Betrieb am Standort Erfurt, ist es definitiv so, dass in Person, also ich sage mal, das ist eins, Gewerkschaft und Betriebsrat bin ich. Das ist so. Alles andere ist nettes Beiwerk. Ich will mich da nicht über den Klee loben, aber das ist tatsächlich so. Ja, ob das hier die Führungskräfte sind, die anrufen und sagen, ich muss mal mit dem Betriebsrat sprechen, und dann sitzt hier ein Zimmer weiter ein anderer Betriebsrat, weil er gerade ein Protokoll schreibt und sagt, ja, ich bin doch dran. Nee, ich will mit dem Hildebrand reden. Oder die Mitarbeiter kommen und sagen, ich muss mal mit dem Betriebsrat reden. Ja, hier sitzt doch einer. Nee, ich will mit dem Hildebrand reden. Das ist dann so. Ja, Erfolg, das ist dann die Kehrseite dessen. Die fangen dann an und münzen es auf eine Person.
Ja. Arbeitest du dann dagegen? Oder sagst du, also
ich lege sehr viel Wert drauf, dann auch zu sagen, hier, pass auf, wir sind 9 Leute. Und wir haben uns da versucht, in den letzten Jahren auch Strategien einfallen zu lassen, wie wir den Betriebsrat an sich wieder sichtbarer gemacht haben. Und die Gewerkschaft. Also dann auch zu sagen, hier, pass auf, ich weiß es, ich habe es im Kopf, ich könnte ja jetzt die Antwort geben. Aber was jetzt Tarifsachen angeht, stelle ich mich auch manchmal doof und sage, hier, pass auf, wenn du deinen Tarifvertrag verbummelt hast, ich habe noch einen für dich, den gebe ich dir. Oder du rufst halt unten mal bei der Gewerkschaft an und fragst mal Sven und Jens und laberst mal eine Runde mit denen. Oder ich weiß, wo der wohnt. Ich sage, fahr doch mal da vorbei am Schmidtstädter Ufer. Ja, und klingel mal,
red
doch mal.
Wo der wohnt oder wo er arbeitet?
Was?
Wo er wohnt oder wo er arbeitet?
Ich muss ehrlich sagen, ich weiß bei vielen Leuten, wo sie wohnen und arbeiten. Also ich habe, glaube ich, auch von jedem unserer Mitarbeiter hier die private Handynummer.
Und sag mal, kommen eigentlich auch andere Gewerkschafter oder Betriebsräte aus anderen Bereichen zu dir, gerade auch im Osten, und sagen, hey, was habt ihr eigentlich anders gemacht? Was können wir von euch lernen?
Also, ich will jetzt nicht sagen, missbraucht mich Jens dazu, das ist jetzt falsch verstanden, aber er hat mir schon Betriebsräte vorgestellt, die sich gerade neu gegründet haben, die am Anfang gestanden haben, und wo er so zu mir gesagt hat, hier, pass mal auf, wenn die Fragen haben, können die sich mal an dich wenden. So der Alltag eines Betriebsratsvorsitzenden oder des Betriebsrates, oder wie mache ich was und wie mache ich wo, kannst du den da nicht mal ein bisschen, die mal ein bisschen mit unterstützen? Und ich muss sagen, ich bin auch von einem Betriebsrat auf den Topf gesetzt worden. Ich bin 2018 völlig unbeleckt ins BZO nach Oberjosbach geschickt worden, zum Betriebsverfassungs 1 Seminar und eine Woche später BR 2. Und ich hatte das große Glück, da Winfried Rosenberger kennenzulernen. Der hat damals über Arbeit und Leben die Seminare im BZO gemacht. Das war mal eine Koryphäe des Gesamtbetriebsrates von MAN Deutschland. der aber über seine Müllerlehre immer noch der NGG verbunden war und die letzten Jahre seines Lebens dann wieder sich rückbesonnen hat, der dann gesagt hat, hier Jung, du bist kein Dummer, aber so wie du das machst, machst du es ein bisschen verkehrt. Passt auf, ich komme nächste Woche mal eine Woche vorbei und dann gehen wir das Ganze nochmal durch und übernächste Woche machen wir mal eine Klausur und dann gucke ich mir noch eine Woche an, wie das bei euch läuft. Und dann haben wir dort einen Beschluss gefasst, den habe ich dann mit nach Erfurt genommen und zwei Tage später saß Winfried Rosenberger hier mit in meinem Büro und hat angefangen, quasi uns von links nach rechts zu drehen. Als Krimi.
Erfolgreich, wie man sieht.
Ja, also von dem habe ich unglaublich viel gelernt und habe auch unglaublich viel zugehört in der ganzen Zeit. Ne? Und ich war auch sehr erschüttert, als der dann gestorben ist. Also der hatte Krebs, hat es bloß keinem erzählt und ist zwei Jahre später gestorben. Und wir standen echt im engsten Austausch miteinander. Der hat mir viel beigebracht, der Mann. Und das ist eine Sache, die ich auch wichtig finde, mit seinem Wissen nicht hinterm Berg zu halten. Immer irgendwo ein Stück weit was weiterzugeben, zu sagen, Erfolg, das wächst nicht am Baum und Erfolg ist auch nicht irgendwas, was einer alleine macht, sondern dass, wenn man das, sag ich mal, vervielfältigt, umso besser wird es. Also da baut man eine stärkere Basis auf. Egal, ob das jetzt im Kleinen ist, in unserem Betriebsrat oder in der Fläche Ost oder von mir aus auch in der Gewerkschaftsbewegung in ganz Deutschland.
Und wenn jetzt vielleicht Betriebsräte oder welche, die es werden wollen oder Gewerkschafterinnen oder solche, die es werden wollen, zuhören, was würdest du denen raten? Was müssen Sie machen, zum Beispiel auch, um eine erfolgreiche Tarifbewegung oder eine erfolgreiche Osttarifbewegung auf die Beine zu stellen?
Als allererstes mit Ihren Leuten reden, mit Ihren Kollegen im Standort reden, reden, reden und jeden ernst nehmen, jedem seine Meinung mitnehmen, irgendwo immer gucken, jede Stimme zählt und jeder Gedanke zählt. Ne? Und jeden Gedanken, egal wie rum er kommt, auch nicht sofort von sich zu weisen oder für sich zu vereinnahmen, sondern immer was draus zu machen und immer zu gucken, dann auch mal zu sagen, das hat mir mal, ich bin da so bei einer Betriebsversammlung, ich sage ganz offen, mir hat letzte Woche Kollege XYZ hinten in der letzten Ecke gesagt, Hilde, das war nicht in Ordnung, du musst da was ändern. Das nehme ich mit und das spreche ich dann auch so offen an. Also da bin ich. Also immer zu wissen oder den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie mitmachen können. Immer irgendwo gucken, macht mit, bringt euch ein, schaut. Ne?
Du sind ja nächstes Jahr überall Betriebsratswahlen. Vielleicht, was ist so das Schöne daran, Betriebsrat zu sein? Warum sollten sich Leute das antun, sich auf die Listen zu stellen? Weil ich glaube, das ist gerade die größte Herausforderung, die ich so mitkriege, auch wirklich junge Leute und auch neue Leute mal als Kandidatin zu gewinnen. Was würdest du sagen, warum ist es toll, das zu machen?
Warum ist das toll? Da kann ich auch nur wieder für mich und mein Gremium reden. Wir wollten einfach das, was da war, verändern und verbessern. Und bei mir war das so, ich habe viel erlebt in den Betrieben, wo ich davor war, wo ich gedacht habe, wo bist du hier gelandet? Ne, in der Kuchenbude zum Beispiel, wir hatten 12-Stunden-Schichten, wir haben unsere Schichtpläne 2 Tage im Voraus gekriegt und dann bin ich hierher gekommen und das war schon gut, aber das war eben halt alles ausbaufähig. Und ich bin dann jemand, der gerne dran geht, der einfach sagt, da muss ich vielleicht was ändern. Und da kann man immer noch mal was draus machen. Ne? Und das, da habe ich viele Kollegen hier im Betrieb, die mitgemacht haben, die das gerne mitgemacht haben. Meine Stellvertreterin ist da auch so, die denkt da wie ich, die zieht da mit und das ist vielleicht auch wichtig. Immer gucken, wie kann man die Leute sich da mit den Stärken miteinander. Jeder hat eine andere Stärke. Ich bin total rechtschreibeschwach. Ich kann keinen Brief wegschicken, ohne dass ich meine Stellvertreterin drüber gucken lasse. Die kommt vor Lachen nicht in Schlaf, wenn ich da. Aber das ist genau das, was dann auch eine gute Zusammenarbeit ausmacht. Der eine ergänzt sich mit dem anderen. Ja.
Christian, das ist das perfekte Schlusswort.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank, dass du uns so einen interessanten Einblick in eure Tarifbewegung Ost gegeben hast.
Danke, gerne.
Und weiter viel Erfolg.
Yeah, yeah. Nina, jetzt haben wir ja viel von Christian gehört. Findest du, das ist eine Erfolgsgeschichte?
Das ist eine irre Erfolgsgeschichte, oder? Also ich finde, dass schon also die Anzahl der Gewerkschaftsmitglieder verdoppelt, einen starken Tarifabschluss, eine Ostidentität entwickelt, die irgendwie positiv ist. Also ich finde, die waren total erfolgreich und irgendwie kommt es ja immer wieder zu der Basis des Erfolgs irgendwie zurück hier im Podcast, nämlich das Gespräch mit anderen.
Miteinander reden, miteinander kämpfen.
Surprise, surprise. Ich habe meine Kolleginnen und Kollegen angesprochen und dann hat sich was verändert. Also Erschließung, Ermächtigung, Organizing, also das, was irgendwie fast alle hier erzählen, haben die eben auch gemacht. Und das finde ich schon nochmal wichtig zu erwähnen.
Ja, und ich finde, Christian hat vor allen Dingen auch eins nochmal stark gemacht, was ich auch, finde ich, eine Stärke ist von dem, warum sie so erfolgreich sind. Er kann abgeben. Also auch nicht nur zu sagen, ich bin jetzt hier die Person, die das jetzt alles macht, sondern auch anzuerkennen, alle haben Stärken, die sie mitbringen. Und wir sind hier auch eine Gemeinschaft. Ich glaube, dass Christian das sehr stark macht in seinem Betrieb und das auch dazu führt, dass es eben nicht nur an Einzelnen hängt, dass das Ding klappt, sondern alle sich mit dem identifizieren können, was sie da eigentlich machen. Ich glaube, das ist auch was vielleicht manchmal hinunterfällt, wenn man so viel Arbeit reinsteckt und noch Betriebsrat ist und Tarifkommission und was man alles so ist in Gewerkschaften noch. Das fand ich eine unglaubliche Stärke von ihm, dass ihm das wichtig ist. Ich glaube, das gehört auch dazu, sich als Team zu verstehen. Was ist dir noch so aufgefallen, Nina?
Na, Erfolg macht erfolgreich, ne? Also das hört sich so doof an, aber ich glaube, also er hat das ja auch nochmal gesagt, ne, dass seine Kolleginnen und Kollegen irgendwie auch gesagt haben, wir akzeptieren den Tarifvertrag, ja klar, macht einfach. Also diese etwas ältere oder ne, etwas traditionellere Art der Gewerkschaftspolitik, ne, da treffen sich die Vertreter von der Gewerkschaft mit den Vertretern der Unternehmen hinter geschlossenen Türen, da wird ein bisschen verhandelt, dann geht man raus und sagt, das haben wir jetzt für euch abgeschlossen und alle sagen, okay, ja gut, kriegen wir ja eh. Und in dem Augenblick, wo sich das ändert, verändert sich auch was. Also ne, Tarifabschlüsse werden nicht mehr hinter verschlossenen Türen verhandelt. Die Beschäftigten sind einbezogen, die kämpfen, die stehen dafür ein, die treten in die Gewerkschaft ein, sie werden die Gewerkschaft und sie haben dann eben aber auch erfolgreiche Tarifabschlüsse. Und das bedingt sich, ne? Also das finde ich, ist auch nochmal deutlich geworden, dass wie wichtig auch so ein guter Tarifabschluss ist. Also und wie wichtig es auch ist, dass sich diese Gewerkschaftspolitik verändert.
Ja, und dass man auch ein Ziel hat, was man auch umsetzen kann am Ende. Ne? Also neben dem, dass man sagt, jetzt aber wirklich, dass es auch was ist, wo man auch mal einen Erfolg hat. Weil ich glaube, viele Ziele sind auch manchmal zu hoch. Und dann dauerhaft Frust einzustecken, das ist auch wirklich schwierig. Und ich glaube, ja, so wichtig das ist, wirklich jetzt zu sagen, jetzt wollen wir aber auch immer zu gucken, können wir auch mal mit einem Erfolg rechnen, den wir auch brauchen. Also ich glaube, den braucht dann auch die Tarifkommission, aber den brauchen vor allen Dingen auch die Leute, zu sagen, nee, wir können. Und das auch mitzudenken und nicht gleich nach den Sternen zu greifen in allem, was man erreichen will, ist, glaube ich, auch nochmal wichtig.
Ja, genau, man kann den Arbeitgebern was abbringen, so, ne? Also das ist nicht irgendwie, also dass man da einfach immer nur auf den Deckel kriegt und es wird immer alles ein bisschen weniger und es gibt mal ein bisschen Inflationsausgleich, dass das kein Automatismus ist. Und ich finde, Christians Erfolg ist ja nur ein Beispiel für den Erfolg, den die NGG zurzeit auch im Osten hat, ne? Das muss man ja sagen, oder generell die NGG. Also im Jahr 2023 haben die 20.000 neue Mitglieder gewinnen können. Und also ich meine, wir haben ja am Anfang gehört, wie es in den USA aussieht, ne? Und die NGG ist ja wie eine kleine Gegenbewegung dagegen. Und die meisten davon, von den neuen Mitgliedern, sind unter 30 und in Ostdeutschland. 400 Streiks hat die NGG 2023 durchgeführt. Ja, und trotz Abzug der Abgänge, ich habe es ja am Anfang schon mal gesagt, sterben auch viele.
Gut, dass du das Thema Tod immer wieder reinbringst, Nina. Ich finde das gut.
Erstmals, die NGG verzeichnet einfach Mitgliederzuwächse. Und genau, und ich finde, an Christians Beispiel hat man deutlich gesehen, wie dieser Gewerkschaftsaufschwung generell, aber auch der Gewerkschaftsaufschwung Ost auch funktioniert. Weil das war ja nicht immer so, ne? Das ist, die Gewerkschaft hat es im Osten schon schwieriger seit 1990.
Ja, also ich glaube, was mir dann immer in den Kopf kommt, ist hier von Klaus Dürre geprägt, ostdeutscher Arbeitsspartaner. Und ich meine, ich habe ja auch schon vor über 10 Jahren angefangen bei der Gewerkschaft und ehrenamtlich noch viel eher. Und da war die Generation auch noch sehr stark da, die gesagt hat, ja, was sollen wir denn jetzt noch machen? Und diese phlegmatisch ist das falsche Wort, eher so diese Depression fast schon, dass man ja eher Abwehrkämpfe geführt hat, wo ja Erfolge auch schwierig sind, weil wenn es dann nur ein bisschen schlechter wurde, war es ja quasi schon ein Erfolg. Aber die meisten Abwehrkämpfe wurden auch verloren, Betriebe wurden geschlossen und die Treuhand hat ihr Ding gemacht. Das ist, glaube ich, auch wirklich eine Prägung einer ganzen Generation. Und jetzt kommt aber eine neue Generation, die auch sagt, nee, jetzt ist aber Schluss. Wir machen jetzt das hier und wir wissen, wie es geht und wir lassen uns von diesem dieser negativen Erzählung, die ja alle, glaube ich, von ihren Eltern kennen oder von älteren Kolleginnen kennen, mit, ach, brauchst du hier gar nicht erst anfangen, wir sind hier eh alles schwierig, sich darüber wegsetzen. Und das ist auch so die Hoffnung, die Christian, finde ich, verkörpert, zu sagen, wir machen jetzt einfach. Egal ob und wie auch immer die Herausforderungen sind. Und ich glaube trotzdem, also das finde ich auch nochmal wichtig, sind immer noch die Löhne im Osten niedriger. Also ich habe auch hier von der HBS noch eine Studie von 22, wo Osttarifler, also wir reden wirklich von Menschen beschäftigt im Osten, die auch einen Tarifvertrag haben. Das ist bei denen, die gar keinen haben, nochmal ganz anders.
Genau, immer noch, nur 45% der Beschäftigten im Osten sind tarifgebunden.
Genau, das ist auch auf jeden Fall nochmal ein Thema. Und die haben immer noch 14% weniger Einkommen als ihre westdeutschen Kolleginnen und Kollegen. Das ist noch ein Thema, auch wenn es natürlich auch ein Thema ist zwischen Nord-Süd, Stadt-Land. Also es ist auch nicht ganz so homogen, dass es nur einen Ost-West-Unterschied gibt, aber da ist er eben noch am größten.
Aber sag mal, in deiner eigenen Gewerkschaftspolitik merkst du, dass die Skepsis im Osten gegenüber Gewerkschaft, da gibt es ja auch viele Studien drüber, ändert sich da was?
Also auf jeden Fall. Also da ändert sich ein Glaubenssatz, nämlich wir können doch hier eh nichts erreichen. Das ist aber auch Arbeit, den zu ändern. Das passiert nicht automatisch. Es ändert sich natürlich auch dadurch, dass sich die Gewerkschaftsarbeit geändert hat. Organizing-Methoden normal mittlerweile sind und auch das Bewusstsein, wer ist eigentlich die Gewerkschaft, ganz anders. Also wir auch als neue Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter vielleicht einen anderen Spirit in die Betriebe tragen, aber auch die einen anderen Aufnahmefähigkeit haben. Ich glaube, es bedingt sich auch, zu sagen, ihr seid jetzt die Entscheiderinnen und Entscheider eurer Generation oder eures Betriebes, macht jetzt mal. Also demokratische Strukturen wirklich auch mehr und mehr auch in den Betrieben wieder zu verankern und wegzukommen vom Stellvertretermodell war, glaube ich, eins der wichtigen Schritte, die Gewerkschaften generell gegangen sind, aber auch im Osten.
Das hat ja, Christian da, ja aber nicht so ganz, also.
Genau, Christian hat so beides verkörpert, finde ich. Also er kann abgeben und ist trotzdem, ich sag mal, charismatische, was, Führer sagt man nicht, Leader.
Ein Anführer.
Oh, wie sagt man denn das Wort in nett? Naja, aber vielleicht, also ich habe mich auch gerade in dem Interview gefragt, ob das immer schlecht ist. Weil ich glaube, die alltägliche Arbeit, hat er ja auch gut beschrieben, ist super anstrengend. Und da immer alles auf Basisorganisierung zu setzen, kann auch irgendwann, die Atempause kann irgendwann dann auch von alleine kommen. Aber es ist halt wichtig, immer rückzukoppeln. Und ich glaube, auch das war nicht selbstverständlich früher, dass die Leute immer wussten, wir haben hier gerade Tarifverhandlungen, darum geht's. Und allein, dass er beschreibt, er kommt von den Tarifverhandlungen wieder und alle fragen, wie war's jetzt, zeigt ja schon, dass das funktioniert und auch wichtig ist. Und es wird immer Menschen geben, die sich mehr dafür einsetzen als andere, aber es auch eine Ressourcenfrage ist. Also wir sind ja auch viel dabei, Tarifkommissionsmitglieder auch weiblich zu besetzen und jünger zu besetzen, aber natürlich haben sie auch eine Doppelbelastung mit Care-Arbeit, weil das Problem haben wir ja auch weiterhin, auch im Osten, dass die Care-Arbeit eher bei den Frauen liegt. Und da wird es immer Leute geben und meistens auch, muss man sagen, Männer, die mehr Ressourcen haben für diese Arbeit und sich deswegen mehr reinarbeiten können. Aber ich glaube, das Wichtige ist vor allen Dingen das Bewusstsein zu sagen, wir erkämpfen hier was und nicht der Christian.
Also Selbstwirksamkeit ist eigentlich das Stichwort, oder? Also
es Selbstwirksamkeit geht und auch die Hoffnung darauf, dass man was ändern kann, das würde ich sagen, ist neu.
Und wir haben es ja mit Christian auch so ein bisschen angerissen, aber ich würde sagen, ich würde es trotzdem eher als Frage als Aussage sehen. Also es gibt ja eine Studie der gewerkschaftsnahen Otto-Brenner-Stiftung von
1990. Wie ist denn eigentlich die Ostdeutschen so?
2023, da geht es um Arbeitswelt und Demokratie in Ostdeutschland und die sagt ja, es gibt einen Zusammenhang zwischen extrem rechten Einstellungen und Ohnmachtsgefühlen und umgekehrt eben auch, wenn Menschen sich selbstwirksam fühlen, gehen rechte Einstellungen, antimuslimische Einstellungen, rassistische Einstellungen, antisemitische Einstellungen zu. Zurück. Die ist ja auch positiv aufgenommen worden. Aber ich, also so richtig gibt es dafür Beispiele, weil Christian konnte keins benennen und ich habe das Gefühl, Stimmt es? Machst du die Erfahrung?
Ich glaube, wenn wir das auf eine kurzfristige Perspektive angucken, nehmen wir mal jetzt bei ihm eine Tarifrunde. Also natürlich ist sehr schwer, politische Einstellungen zu ändern bei Menschen. Also das ist ja, da gibt es ja auch diese kognitive Dissonanz oder so. Ich mache mir alles so zurecht, dass mein Weltbild stimmt und nicht andersrum, damit ich nichts ändern muss. Und ich glaube, das ist wirklich schwierig, Menschen da zu bewegen. Aber was ich schon merke, ist, dass Leute, die sich mit demokratischen Strukturen in ihren Betrieben beschäftigen und die auch aufbauen, ein Demokratiebewusstsein bekommen, das viel positiver besetzt ist, als ich gehe jetzt einmal alle 4 Jahre wählen. Und da, also wenn es gelingt, mit Bildungsarbeit und dem, was wir da tun, einen Zusammenhang herzustellen zu ihrer Umgebung, habe ich schon das Gefühl, dass sie sich öffnen. Also ein Beispiel wäre für mich auch ein Verkehrsbetrieb, wo leider sehr viele Kolleginnen rechts wählen. Und da ist die Kommunalpolitik sehr stark reingekommen, weil die auch sehr behindert wurden in ihrer Betriebsratsarbeit und haben sich auch mit den Kollegen getroffen, sich die Sorgen angehört und wollten denen auch helfen, haben denen auch teilweise geholfen. Und da gab es zum Beispiel auch einen Kollegen, der dann tatsächlich in der Kommunalwahl nicht rechts gewählt hat, sondern eben einer von den Menschen, die da eben da waren, in der Landtagswahl, aber wieder anders. Also ich glaube, das ist wirklich eine Herausforderung, den Bezug herzustellen, wenn es außerhalb der eigenen Region ist. Aber ja, es bewirkt schon was. Die Frage ist, wie schnell geht das und wie lange hält es vielleicht auch an, wenn nicht Erfolge kommen?
Ja, also wir haben eigentlich einen paradoxen Prozess, vielleicht würde ich das nennen. Wir haben auf der einen Seite einen Gewerkschaftsaufschwung Ost und gleichzeitig stehen die Gewerkschaften vor der Herausforderung, dass Arbeiterinnen und Arbeiter mittlerweile zu erheblichen Teilen AfD wählen. Ja. Das ist, glaube ich, auch neu. Eigentlich gehört
und auch Gewerkschaftsmitglieder.
Gewerkschaftsmitglieder auch, genau. Mhm. Also die Gewerkschaften gehörten eigentlich zu gesellschaftlichen Linken. Das ist eigentlich historisch so. Das ist, genau. Und das heißt, wir bleiben dran.
Das ist die Challenge. Challenge accepted. Also ich glaube, dass, ich versuche jetzt mal Christians Optimismus in mich reinzufühlen und zu sagen, ja, das war jetzt der erste Schritt, dass die Leute wieder lernen zu kämpfen. Das schaffen sie mehr und mehr. Und das, würde ich auch sagen, ist auch eine Tendenz, die weitergehen wird. Weil die Leute sind ja nicht weg. Und das, was sie gelernt haben, haben sie ja weiterhin. Aber jetzt die Herausforderung, das gesellschaftliche Klima zu übersetzen, mit so einem Gegenwind, den wir auch kriegen. Also ich muss auch sagen, wir merken auch bei unseren Streikdemos immer, immer mehr Pöbeleien auch angegriffen zu werden. Unser Gewerkschaftsbus in Erfurt wurde jetzt schon 5, 6 Mal die Reifen zerstochen, der wurde jetzt so demoliert, dass der wirklich auch nicht mehr funktionsfähig war. Kolleginnen und Kollegen werden angepöbelt, während sie ihre Streikdemo machen. Es ist wirklich auch schwierig, in diesem Setting politische Arbeit zu machen als Gewerkschafterin. Aber umso wichtiger ist es halt, das auch zu machen. Und ich würde schon sagen, das ist jetzt nicht morgen gelöst, aber es gibt schon ein Fenster, wo wir diese Bewegung, die jetzt gerade auf den Straßen, in den Betrieben passiert, natürlich hat das einen Einfluss auch auf politische Meinungen. Aber gleichzeitig haben wir natürlich auch eine sehr, sehr starke Medienkraft dagegen. Und das ist jetzt, glaube ich, gerade das, was passiert im Osten. Wer gewinnt am Ende?
Und wer ist schneller? Nicht nur im Osten, ne? Ich würde sagen, nicht nur im Osten. Aber genau. Ich versuche auch mal was Positives zu sagen, weil so positiv war es jetzt gar nicht, Katja.
Oh, in meinem Kopf irgendwie schon. Wir können was verändern, ist das die positive?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Gewerkschaften im Westen, die, glaube ich, immer noch auch teilweise eine starke Macht sind, also ne, Verdi, aber vor allen Dingen auch IG Metall, glaube ich, in den Osten gucken können, zur NGG unter anderem, was man anders machen kann, wenn die Gewerkschaft im Gegenwind steht.
Und am Ende gehören wir alle zusammen. So ist es nun mal in der Arbeiterinnenbewegung, egal wo wir sind. Wir müssen zusammen kämpfen und deswegen finde ich sehr wichtig, dass wir das Thema ein bisschen beleuchtet haben.
Genau, lasst euch nicht spalten, Leute.
Lasst euch nicht spalten, ob Ost und West, ob West nieder mit der Nazi-Pest.
Das war Klassenfrage. Der Podcast wird präsentiert vom Jacobin Magazin. Wir sind Katja und Nina.
Habt ihr Themen für uns? Steckt ihr selber in Kämpfen? Oder würdet gerne mal in unseren Podcast kommen? Habt ihr Kritik oder Lob? Dann schreibt uns gerne bei Instagram an. Oder auch per E-Mail klassisch klassenfrage@jacobin.de.
Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert Klassenfrage doch bei Spotify, Apple, wo ihr sonst regelmäßig Podcasts hört. Abonniert uns auch bei Instagram. Der Kanal heißt überraschenderweise Klassenfrage.
Der Podcast.
Und sagt euren Kolleginnen und Kollegen, euren Freundinnen und Freunden weiter, dass es uns gibt. Und wir
teilt uns. Genau, teilt uns an eure Leute.
Und hört wieder rein.